Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wieder mit einem echten Fokusthema auf der Agenda. Wie nämlich der EU-AI-Act unsere Softwareentwicklung von Grund auf verändert. Mein Name ist Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und ich melde mich heute aus dem Homeoffice in der schönen, buckligen Welt in Niederösterreich. Also, wir sind jetzt Anfang Juni 2026, in rund einem Jahr, nämlich im August 2027, wird die allerwichtigste Deadline für Hochrisiko-KI-Systeme in der EU schlagend. Künstliche Intelligenz ist ja längst in unserem Alltag fest verankert, aber um jetzt zu klären, wie wir als IT-Professionals mit Ethik, mit Recht und auch mit dem Code, wie wir das alles unter einen Hut bringen wollen, spreche ich heute mit Martin Brandhuber, bei uns im Unternehmen und in der Community besser bekannt als Hurber. Er hat sich mit dieser Fragestellung intensiv beschäftigt und wird auch in Kürze dazu einen Webcast machen. Lieber Hurber, herzlich willkommen. Schön, dass du dir für unseren Podcast heute Zeit genommen hast. Ich bin ja im Homeoffice und wo erwischen wir dich gerade?
Hallo Weixi und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich befinde mich aktuell in unserem Sequis Office in Wien, gleichzeitig aber auch auf einer spannenden Reise in der Welt der Local AI. Und gerade jetzt, wo AI überall anzutreffen ist, ist es wichtig, die Spielregeln dafür festzulegen und Unternehmen zu deren Durchsetzung zu verpflichten. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir zu diesem Thema.
Ja, sehr cool, Hurber. Es ist ja immer so, dass wir ja dann besonders Interessantes zu berichten haben, wie wir das auch aus der Praxis heraus entsprechend haben. Das hast du natürlich und das freue ich mich schon drauf. Lass uns da mal direkt reinspringen. Wenn ich so vielleicht auf der Metaebene, wenn ich so an ein klassisches Projekt-Kickoff denke, dann haben wir uns früher heute über Anforderungen, über Timelines, über Tech-Stacks und APIs unterhalten. Und heute haben wir auf Basis der vielen Dinge, die sich da verändert, eine ganz neue Hürde im Raum, nämlich bei oder im Zusammenhang mit KI, mit der Risikoklassifizierung. So ein einfacher Bilderkennungsalgorithmus für Urlaubsfotos ist ja grundsätzlich harmlos. Nutzen wir den gleichen Code für die Mitarbeiterüberwachung, leuchten alle rote Lampen. Also wie verändert aus deiner Wahrnehmung, wie verändert dieser Zwang zur Compliance by Design unseren Entwicklungsalltag und wie gehen wir auch mit diesem Dual-Use-Dilemma um, wenn User ja vielleicht unsere harmlose Software, die wir für die Bilderkennung von Urlaubsfotos gebaut haben, dann einfach zweckentfremdet und vielleicht Mitarbeiter überwacht. Was gibst du uns da am Weg mit?
Also der EU-AI-Act unterscheidet grundsätzlich zwischen vier Risikoklassen. Wir haben minimales oder kein Risiko, Minimal Risk. Die Mehrheit der KI-Anwendungen wie Spamfilter oder KI-gestützte Videospiele fällt in diese Kategorie. Dann haben wir begrenztes Risiko, Limited Risk. Diese Systeme müssen bestimmte Transparenzanforderungen erfüllen. Die Nutzer müssen aber informiert werden, dass sie mit einer KI interagieren, Chatprogramme zum Beispiel. Dann gibt es hohes Risiko. KI-Systeme in kritischen Bereichen sind erlaubt, aber streng reguliert. Dazu gehören Anwendungen wie Bildungen, Personalwesen, Strafverfolgung und im Gesundheitsbereich. Für die gelten strenge Auflagen wie Risikomanagement, Dokumentation und menschliche Aufsicht. Und dann gibt es das inakzeptable Risiko, also verbotene Praktiken. KI-Systeme, die eine direkte Bedrohung für die Grundrechte darstellen. Beispiele sind Social Scoring, zum Beispiel durch staatliche Stellen, manipulative KI, die das Verhalten beeinflusst, oder biometrische Echtzeitidentifizierung im öffentlichen Raum mit Ausnahmen. Und hier kommt das von dir genannte Dilemma des Dual Use ins Spiel. Was passiert, wenn unsere völlig harmlos gedachte Software von den Userinnen einfach zweckentfremdet wird? Wir als Entwickler können nicht jede böswillige oder absurde Zweckentfremdung vorhersehen. Das Gesetz verlangt aber den Nachweis, dass wir nach dem aktuellen Stand der Technik alles Zumutbare unternommen haben, um Risiken zu minimieren. Das passiert durch Threat Modeling für KI, zum Beispiel Input- und Output-Filter, dass die Prompts oder Ergebnisse, die rauskommen oder reingehen, klar gegen Richtlinien verstoßen, dass die schon mal technisch blockiert werden, zum Beispiel durch kleine vorgeschaltete Klassifizierungsmodelle. Oder Verhaltensanalyse. Wenn ein Account auf einmal massenhafte API-Aufrufe macht, wird er gedrosselt oder gesperrt. Und hier ist hilfreich diese klaren Systemgrenzen, die Guardrails. Der gedachte Einsatzzweck, also die Intended Use, muss in der UI und in den Nutzungsbedingungen ganz klar definiert sein, damit man sich rechtlich absichern kann. Wenn jemand die Software extrem kreativ hackt, das Team aber nachweisen kann, dass es nach dem aktuellen Stand der Technik Risiken minimiert hat, ist man rechtlich auf der wesentlich sicheren Seite. Für den Alltag bedeutet es der Zwang zur Compliance by Design. Das bedeutet das Ende des reinen featuregetriebenen Sprints. Rechtliche Anforderungen werden ab sofort Teil der Definition of Done. Ticket kann nicht geschlossen werden, wenn nicht zuerst geklärt ist, in welche Risikoklasse das Feature fällt. Also Security, Privacy und nun auch AI-Compliance-Checks rücken im Entwicklungszyklus ganz nach links. Das ist das wohlbekannte Shift-Left.
Okay, aber so wie ich es verstehe, also du sagst, auf der einen Seite müssen wir natürlich in den Nutzungsbestimmungen reinschreiben, wofür das gedacht ist, und wir müssen den Anwender in den quasi Lizenzbedingungen dazu auch auffordern und nahezu zwingen, dass er das Produkt auch nur als ein solches verwendet und sonst nicht, weil sonst wären wir ja sofort in diesem Dual-Use-Problem drinnen. Okay. Ich glaube trotzdem, dass diese technischen Guardrails, also so Leitplanken und Checks, die du gesagt hast, sicherlich auch noch mehr an Bedeutung gewinnen werden, weil ist ja fast wie beim Auto. Wenn ich halt ein Auto habe, da kann ich fünfmal hinschreiben, du darfst nicht schneller fahren wie 50 in der Stadt, aber ich kann's. Ja? Und damit kann sich das natürlich auch stark in die Richtung auswirken. Also ich glaube, da wird schon im Design einiges notwendig sein. Aber du hast das ja gesagt. Compliance by Design heißt halt für Paperwork und Organisation, aber auch das eine oder andere Technische wird uns da sicher am Markt auch noch entsprechend begleiten. Man sieht auch zum Beispiel, dass jetzt aus Compliance-Gründen Apple im europäischen Raum dieses Siri KI nicht gestartet hat. Ja, das ist ganz neu. Wenn wir da sagen, okay, sie können da Dinge einfach nicht garantieren, bleibt das also spannend von der Seite. Bleiben wir in diesem Thema, und ich würde jetzt für mich zusammengefasst sagen, aus dem Thema, dass es schon bei den Requirements müssen wir einfach schon diese gesellschaftliche Brille in Richtung AI Act aufsetzen und schauen, wie wir damit umgehen. Das bringt mich dann natürlich sofort auch zum Treibstoff jeder KI, das sind klarerweise die Daten. Und wir haben ja hier den AI-Act, der halt extrem darauf pocht, Clean and Fair Data entsprechend zu etablieren. Wie mache ich das jetzt aber dann tatsächlich in der Praxis, dass ich sicherstelle, dass die Trainingsdaten fehlerfrei sind, keine Biases drinnen sind? Messbarkeit von Fairness im Code ist ja nur schwer möglich. Wie geht man das am besten an? Was sind da deine Empfehlungen?
Also du triffst den Nagel auf den Kopf. Fairness kann man nicht auf eine einzige mathematische Formel reduzieren. Und hier müssen wir auch ehrlich sein, die perfekte, absolut vorurteilsfreie KI gibt es nicht, weil es auch keine absolut vorurteilsfreie Welt gibt, aus der wir die Daten ziehen. Also für Data Scientists und Quality Assurance Teams geht es künftig um Prozess-Compliance. Sie müssen beweisen, dass sie systematisch nach Biases gesucht und diese minimiert haben. Wie schaut es jetzt in der Praxis im Quality Assurance und Data Science Team aus? Nutzen wir Metriken statt Bauchgefühl? Es gibt statistische Fairness-Metriken wie Disparate Impact oder Equalized Odds, um zu testen, ob das Modell bestimmte demografische Gruppen systematisch benachteiligt. Führen wir Red Teaming als neuen QA-Standard ein. Das Red Team ist immer der Gegenspieler in den Videospielen. Und Quality Assurance testet dann nicht mehr auf technische Bugs, also funktioniert der Button, sondern auf toxisches oder diskriminierendes Verhalten. Also Testerinnen, in dem Fall das Red Team, versuchen gezielt das Modell durch fiese Eingaben zu provozieren. Und Data Lineage. Es muss eine lückenlose Dokumentation darüber geben, woher kommen diese Trainingsdaten, wie wurden sie ausbalanciert und vor allem, wer hat sie gelabelt. Also kurz zusammengefasst, Data Cleaning ist kein Praktikantenjob mehr, den man irgendwem geben kann, sondern wirklich ein geschäftskritischer Prozess.
Ja, ich denke, da bin ich voll bei dir, also da reden wir eher von Data Scientists oder erfahrenen QA-Leuten, die einfach auch ethisch Spuren suchen müssen. Das verstehe ich auf alle Fälle. Aber selbst wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, weil wir sind jetzt im Datenbereich, aber wenn jetzt diese Daten perfekt sind und das ist alles schön und gut, habe ich da immer noch das Problem, dass die KI ja statistisch etwas tut, das sie nicht wirklich vorhersehen kann. Also ich habe so diese Black Box, und da fallen mir auch immer wieder diese Little Britain Sketch ein, wo der Bankangestellte stumpf auf die Frage antwortet, warum er keinen Kredit bekommen hat, der Kunde, dass er sagt, Computer says no. Ja? Und keiner weiß wirklich, warum. Ja? Das ist sicherlich bei hochriskanten Entscheidungen künftig verboten, das ist klar. Du hast ja in den Artikel, den du verfasst hast, auch dieses Zauberwort von Explainable AI, also Ex-AI, gepusht. Wie holen wir den Gedankengang einer KI mit Milliarden Parametern in eine Blackbox hinein gebaut? Wie holen wir das heraus? Und welche konkreten Logging- und Dokumentationspflichten kommen denn da jetzt auf uns zu? Das klingt dann auch massiven Aufwand.
Wie du richtig sagst, das ist im Grunde eine Blackbox, und wir müssen den Gedankengang dahinter verstehen. Bei diesen neuronalen Netzen mit Milliarden von Parametern können wir natürlich nicht jede einzelne Berechnung nachvollziehen. Stattdessen gibt es in der Industrie Methoden, mit denen man das sichtbar machen kann, wie Shapely Additive Explanations oder LIME, das heißt Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Die Tools zeigen zwar nicht den exakten Weg des Algorithmus, aber sie visualisieren, welche Input-Faktoren den stärksten Einfluss auf die finale Entscheidung hatten, also zum Beispiel das Alter oder das Einkommen im Datensatz. Dazu braucht man natürlich auch konkrete Log- und Dokumentationspflichten, Logging. Hochrisikosysteme müssen die Ereignisse während des Betriebs automatisch protokollieren. Dazu gibt es die Start- und Endzeiten von Nutzungen, die Eingabedaten und die genauen System-Outputs. Und diese Logs sind wichtig, damit man im Schadensfall, zum Beispiel wenn ein Auto mit autonomer Software fährt und es hat einen Unfall, dass man den Fehler rekonstruieren kann. Und dementsprechend braucht man natürlich auch die technische Dokumentation. Vor der Markteinführung muss ein umfangreiches Dossier erstellt werden. Das beinhaltet die Architektur, Details zu den Trainingsdaten, die Metriken zur Genauigkeit, getroffene Sicherheitsvorkehrungen und bekannte Limitierungen. Also kurz gesagt, wir müssen Beipackzettel für User beifügen und das Markieren von Deepfakes und synthetischen Inhalten.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich Herkulesaufgabe für das gesamte Entwicklungsteam. Verstehe. Aber selbst wenn es die Maschine sich erklärt, ja, da habe ich ja immer noch diese psychologische Thematik, du hast das in deinem Artikel recht nett angeschrieben, diesen automatischen Bias. Also wir haben es ja gelernt als Menschen, den Computer eigentlich blind zu vertrauen und klicken natürlich sehr oft auf akzeptieren oder geht schon weiter. Jetzt hast du aber gesagt, gerade in den Hochrisikobereichen brauchen wir laut AI-Act ja unbedingt diesen Human in the Loop, also jemand, der auch Plausibilitäten checkt oder sagt, passen diese Ergebnisse dann auch. Das ist doch auch eigentlich ein natürlicher Widerspruch gegen das UX-Credo, wo man sagt, die Software soll so reibungslos wie möglich laufen und alles möglichst gut unterstützen und so automatisch wie möglich machen. Jetzt müssen wir halt so bewusst künstliche Reibungspunkte in unsere UIs einbauen, damit der Mensch nicht einfach nur Knöpfchen drückt und sagt, ja, geht schon, sondern dass er da irgendwie aufmerksam wird. Wie würdest du sagen, sollte man das realisieren?
Es gibt dieses bekannte Credo von Steve Krug, das heißt, don't make me think. Müssen wir Reibungspunkte einbauen? Ja, weil der Automatisierungsbias, so wie du es erklärt hast, wir vertrauen der Maschine blind. Damit wir das verhindern, müssen die UX-Designer positive Reibung einbauen, die Positive Friction. Dein Beispiel, das du genannt hast mit dem Sketch in Little Britain. Wenn eine Bankangestellte den KI-Vorschlag abnimmt oder unkritisch annimmt, muss sie die Entscheidung mit einem kurzen Text oder Klick begründen. Das durchbricht das reflexartige Durchklicken, pass, 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 pass. Das ist die sogenannte Forced Justification. Man muss natürlich auch berücksichtigen, die KI gibt keine absoluten Wahrheiten aus. Kommt jetzt nicht her und sagt, das ist ein Betrugsversuch, sondern sie sagt eine Wahrscheinlichkeit. Das ist zu 82% eine Anomalie. Das heißt, es zwingt den Menschen, die restlichen 18% selbstständig zu bewerten. Also man sollte Konfidenzwerte anzeigen. Und es ist natürlich auch eine Hilfe, wenn es eine visuelle Trennung gibt. Das heißt, die KI-Outputs müssen in der UI farblich oder typografisch immer deutlich von menschlichen Eingaben oder harten Systemfakten getrennt sein. Die Kunst ist jetzt, diesen Friction Point genau dort zu platzieren, wo die kritische Entscheidung fällt, aber der Rest des Workflows weiterhin so flüssig wie möglich bleibt.
Okay, also das heißt, zusammengefasst, würde diese Prüfung der Creditability von diesen potenziellen Kunden ein Go geben, dann kann man eher sagen, ja, es geht weiter. Wenn das Ding aber sagt, nein, das geht nicht und ich müsste es ja dann im Ernstfall auch entsprechend begründen, dann würdest du jetzt sagen, müssen wir schauen, dass irgendwo der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin was dazu schreibt und das einfach nachvollziehbarer und dann fängst du auf der Tonspur natürlich in der IT in irgendeinem Feld mit dokumentiert. Okay, verstanden. Also immer dann eigentlich etwas mehr zu machen oder was zusätzlich einzubauen, wenn man sagt, okay, da geht es um Einschränkung von Freiheiten oder um vielleicht zu viel Offenheit, was man dann einfach auch nicht haben möchte. Okay, also diese Reibung als Qualitätsmerkmal, Ja, spannend. Bin gespannt, wie wir das dann auch entsprechend umsetzen und ob das dann auch nicht beginnt zu nerven und welche Prüfungen wir und Feldprüfungen wir da wieder einbauen müssen, dass die Leute nicht einfach nur bla 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 reinschreiben, sondern dass auch was Sinnvolles ist, weil sie es ja trotzdem eilig haben. Das wird ja trotzdem der Druck nicht weggehen und die müssen dann trotzdem schauen, dass sie halt ihre gewisse Anzahl an Bearbeitungen da durchkriegen werden. Lass uns vielleicht zum Schluss noch ein bisschen über ein Thema reden, das ja, ich sage mal, in den Medien letztens auch stärker diskutiert wird, nämlich dieses Open Source Dilemma, nennt sich Open Source Dilemma. Wir bauen ja Software meistens heute wie Lego aus bestehenden Modulen zusammen und Komponenten. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Foundation Model von Hugging Face ziehe und in meine kommerzielle App einbaue, also verwende, wer haftet jetzt am Ende, wenn das Ding Schaden anrichtet? Ja, ist der AI-Act aus deiner Wahrnehmung eher innovationsfeindlich, ein großes Bürokratiemonster, oder sagst du, es ist stark in die Richtung, auch aus deiner Praxiserfahrung, eher so wie damals bei der DSGVO, wo man ja heute davon einen europäischen Goldstandard spricht, der sich ja letztlich auch durchgesetzt hat, wo am Anfang alle gesagt haben, also mit dieser Datenschutzgrundverordnung, da nehmen wir uns vom Markt und der Arme ist, wir uns davonziehen. Und du hast gesagt, wir sind uns in vielen Bereichen davon gezogen, aber nicht in diesem Bereich, wo man von qualitativ hochwertiger Software spricht, weil da ziehen auch die Amerikaner in Wirklichkeit nach und akzeptieren dieses Regelwerk. Wie siehst du das?
Das ist aktuell die wohl berechtigte Sorge in der europäischen Tech-Community. The fear is real. Kleine Startups können sich die Compliance-Kosten für eigene oder für modifizierte Open-Source-Modelle einfach nicht leisten. Und stattdessen müssen sie die APIs der großen US-Konzerne nutzen, weil die bereits das rechtliche Risiko für ihre Foundation-Models abgefedert haben. Beispiel: Wer haftet beim Hugging-Face-Modell? Die Rechtslage schützt im Grunde reine Open-Source-Entwicklung. Das heißt, der Entwickler, der das Modell auf Hugging Face stellt, haftet in der Regel nicht. Aber sobald du als Unternehmen dieses freie Modell nimmst, es in deiner kommerziellen Apps einbaust und als Hochrisikosystem auf den EU-Markt bringst, wirst du rechtlich zum Betreiber bzw. Anbieter. Das heißt, die Haftungsfalle schnappt bei dir zu. Du musst die Compliance, die Datenqualität und die Logs für dieses Modell verantworten, egal wer es ursprünglich geschrieben hat. Also eine Pflicht zur Prüfung der gesamten Software Supply Chain auf Altlasten. Ist es jetzt ein Bürokratiemonster oder Goldstandard? Aktuell ist es beides. Für kleine Startups ist der AI Act kurzfristig ein spürbares Bürokratiemonster. Die initialen Compliance-Kosten für Hochrisikosysteme sind hoch, was natürlich den US-Giganten mit ihren riesigen Rechtsabteilungen derzeit in die Karten spielt. Aber trotz dem Kostendruck kann Compliance als Wettbewerbsvorteil genutzt werden, weil langfristig hat das Gesetz nämlich das absolute Potenzial zum europäischen Goldstandard, den Brüssel-Effekt, dass Verordnungen innerhalb der EU einen Impact bis weit außerhalb der Grenzen bewirken. Vertrauen wird insofern zur wichtigsten Währung in der KI-Ära. Wenn eine Software das Siegel EU AI Act Compliant trägt, dann wissen Kunden weltweit, dass diese Software auf Sicherheit, Fairness und Transparenz geprüft wurde. Und genauso wie die DSGVO heute global als Qualitätsmerkmal für Datenschutz gilt, könnte dieser zugegeben schmerzhafte Transformationsprozess Europas Tech-Branche ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal in der Welt verschaffen.
Ich glaube, dass ich glaube jetzt am Anfang, wo viele sich auf das einstellen müssen und das umsetzen müssen, dass die natürlich da ganz andere Exposures haben, dass es für kleine, für große aufwendig und für niemanden ein Spaß ist. Das glaube ich mir auf alle Fälle. Aber ich denke wiederum auch eher so an die DSGVO, da haben wir am Anfang alle gesagt, das ist ja alles nicht machbar und dann ist es doch gegangen und heute ist es so in der DNA und im Ablauf drinnen, dass es eigentlich keine wirklich große Problematik mehr ist in Wirklichkeit. Man tut das halt einfach so. Ja, so wie man, keine Ahnung, vor 30 Jahren hat gesagt hat, man muss halt irgendwelche Architekturentscheidungen auch irgendwie dokumentieren, das ist schon schlau. Haben damals die meisten auch gesagt, das ist total aufwendig. Und letztlich haben es die meisten dann auch gemacht und ist irgendwie normal geworden. Ja. Aber zurück zu unserer Fragestellung, also ganz klare Trennung zwischen Modelanbieter und Systemanbieter, die wir da einfach berücksichtigen müssen. Jeder hat sein Ding auch entsprechend dazu zu tun. Das heißt, so was wir heute definitiv berücksichtigen müssen, sind Recht, Ethik und Code. Das muss einfach wirklich in Hand gehen, damit es diesen Reifegrad auch erreicht, den du vorher im Positiven da formuliert hast. Das heißt, das ist ganz klar nicht nur einfach etwas, wo ich sage, da hole ich mal schnell mein juristisches Feigenblatt nach dem Motto, das deckt halt einfach irgendwie was ab, sondern das ist schon auch wirklich vernünftig, wenn man das ganze Thema auch entsprechend einbaut. Ich denke, da werden wir noch viele Diskussionsrunden führen. Ich weiß ja auch, dass viele Dinge beim AI-Act einfach noch in der Praxis durch die Gerichte zu bestätigen sein wird. Also da denke ich, wird sich auch das eine oder andere vielleicht auch wieder mal ein neuer Podcast dazu sammeln lassen, wo man sagt, man kann dort die Erkenntnisse aus dem, was jetzt da auf uns zukommt, dann auch wieder mal zusammenfassen und diskutieren. Ja, super fein. Du, Huber, auf meiner Liste steht jetzt keine weitere Frage mehr, die ich vorbereitet hätte für diesen Podcast. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und für deine guten und praxisnahen Einblicke. Dankeschön.
Danke, Maxim. Dankeschön.
Ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten. Lasst gerne mal 5 Sterne da und schaut vor allem auch in die Shownotes. Der Huber hat da einige Dinge ja gesagt, die notwendig sind, dass wir da drinnen auch entsprechend hinterlegen. Ich denke, wir werden auch zu seinem passenden Webcast einen Link dazu hineinpacken. Dann könnt ihr euch da noch weitere Informationen von uns auch entsprechend abholen. Ja, und wenn ihr für uns Themenvorschläge habt, irgendwas, das wir gerne in diesem Format diskutieren sollen, dann bitte auch gerne bei uns abgeben. Ja, somit bleibe ich. Wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, euer Wexi.
Der IT Ping Pong ist eine Produktion der Seglos Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Weichselberger und Martin Brandhuber.